Die Würde verlangt nach Wahrheiten, nach Echtheit und Realitätsbezug. Wenn die gesellschaftliche Entwicklung krisenhaft wird, ist ein Weiter-so nichts anderes als Opium für das Volk und dessen Beruhigung. Wenn in der Gesellschaft die Projektion auf Schuldige, die Populisten, die Sexisten, die Rassisten, die Rechten, wenn diese Projektion wächst, ist das Anstiftung zur Spaltung der Gesellschaft, Anstiftung zur Feindschaft und Gewalt in der Gesellschaft. Dagegen ist der notwendige Realitätsbezug eine Herausforderung, Ideen, Vorschläge und Visionen für bessere, neue Lebensformen zu entwickeln. Das trojanische Pferd ist für mich ein Symbol des Krieges, das ich gerne überwinden möchte. Es ist für mich das Zusammenspiel von List und Naivität. List ist die Macht und Gewalt der Schwächeren, der Verlierer, der Gekränkten und der Verunsicherten. Naivität ist der narzisstische Übermut der angeblichen Sieger und der infantile Schutz vor bitterer Erkenntnis und belastender Wahrheit. Auf der Seite der List steht für mich 1945 den Deutschen eine Demokratie nur von außen und oben verordnet zu haben und in der Ost-West-Spaltung den Hass nicht aufzulösen, sondern im Geschwisterkrieg zu binden und damit psychosoziale Reife zu verhindern. Auf der Seite der List steht 1990 den Ostdeutschen mit Bananen und Begrüßungsgeld die Revolution billig abgekauft zu haben.
So, Taschenleute, Mensch, das ist ja eine richtige Metapher hier. Wir stehen alle gemeinsam im Regen, egal was für eine Meinung wir haben. Sogar die Presse steht hier im Regen, ja? Ich hoffe, dass wir nicht wirklich alle mal im Regen stehen, ne? Also, das können wir hier nicht beeinflussen, alles andere schon. So, meine Lieben, ich weiß nicht, wer mich kennt oder auch nicht kennt. Als sächsischer Radiomacher war ich ja 20 Jahre mit Herz und Seele dabei, jeden Samstag in der Sendung Maximal den Leuten irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Mit Ehrlichkeit, spitzer Zunge und viel Humor, wie man es von einem guten Party- und Satire-Sendungsmacher erwartet. Nie hat sich einer in diesen vielen, fast 20 Jahren an unserer Sendung gestört. Wir haben nichts anderes gemacht wie die Heute-Show. Ja? Wir haben einfach die Leute begeistert. Die Einschaltquoten gaben uns recht. Fast eine halbe Million Sachsen schalteten diese Sendung samstags ein. In diesen knapp 20 Jahren war ich ein Bürger, der seinen Beruf und seine Fans liebte, sich um seine Familie kümmerte und pünktlich seine Steuern zahlte. Comedy und Satire sind immer ein Spiegel der Gesellschaft und greifen auf, was die Bevölkerung gerade bewegt. Immer gedeckt durch das Kunstfreiheitsgesetz. Kunstfreiheitsgesetz ist verankert im Grundgesetz, Artikel 5 Absatz 3. Doch die Zeiten sollten sich ändern. Ab 2016 gab es permanente Anrufe und Mails beim Sender von immer denselben selbsternannten Moralwächtern, wie zum Beispiel Erik Hattke vom Atticus e.V. oder auch Matthias Preg, ein ganz junger Mann um die 20. Er arbeitet immer noch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben und dort in der Gewerkschaft. Ja. Die haben immer falsche Behauptungen aufgestellt und damit mein Ansehen und meine erfolgreiche langjährige Arbeit beim Sender zersetzen wollen. In den sozialen Netzwerken wurde ich plötzlich von Personen mit vorwiegend Fake-Accounts immer wieder beleidigt und systematisch als Rechter diskreditiert. Ich wusste gar nicht, was das ist. Also Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wurden einfach mal so eingestellt. In der Presse tauchten Artikel auf, die mich als rechtspopulistisch bezeichneten und dies als öffentliche Meinung in den Köpfen der Bürger eintrichterten. Nach meinem Song German History 2 für Teil 1 übrigens haben wir 2011 den Europäischen Musikpreis der Europäischen Gesellschaft für Musik bekommen. Nach meinem Song German History Teil 2, der nichts weiter ist als die Beschreibung der Geschichte von 2010 bis jetzt mit Original-Politiker-Aussprüchen, wurde ich jedoch entlassen. Vorher wurde ich noch telefonisch darauf hingewiesen, dass wenn ich das produziere, kann ich den Job nicht mehr machen. Aha, dabei war ich nur Samstag im Sender. Ja, und sonst eben Musiker. Nach meiner Kündigung verbreiteten auf einmal die Medien, ich wäre wegen sinkender Einschaltquoten rausgeschmissen worden. Das konnte ich wieder zu 100% widerlegen, da wir die letzten zwei Media-Analysen nochmal gewaltig zugelegt hatten. Nachzulesen unter freireichweiten.de, dem Portal der ARD-Werbung. Aber leider fehlte mir selbst immer wieder die Reichweite, die die Presse hatte, um es alles richtig zu stellen. Es hat keinen interessiert von den Herrschaften.
Hallo, Sascha hier für Eingeschenkt TV bei strahlendem Sonnenschein, heute aus Dresden. Und ich habe hier jemanden neben mir stehen, das eine ganz bekannte Größe hier in Sachsen ist. Stellst du dich mir mal bitte selber vor?
Oh Gott, ich hasse das, ich hasse das. Ich bin als Figur DJ Happy Vibes, im wahren Leben bin ich Andreas Hofmann. Und du hast gelogen. Die Presse darf doch nicht lügen. Wir stehen hier nicht in der Sonne, sondern wir stehen hier im Regen. Und macht nichts. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viel im Regen gestanden, deswegen ist mir das eigentlich völlig Wurst.
Du hast eine wunderschöne Rede gehalten. Was ist deine Intention, dass du heute hierher nach Dresden gekommen bist?
Also meine Intention, kann ich dir sagen, ich habe jetzt endlich keine Angst mehr. Ja, in den letzten zwei Jahren habe ich so viel erlebt, angefangen natürlich mit der Entlassung aus dem Sender, weil man mich dort immer denunziert hat, mir Sachen unterstellt hat, die ich immer in akribischer Kleinarbeit widersprechen musste. Ja? Es hat genervt und dann kamen wirklich diese ganzen Facebook-Posts von irgendwelchen Fake-Accounts, die mich beschimpft haben. Da verliert man natürlich so ein bisschen das eigene Selbstbewusstsein. Man fragt sich, was hat das noch? Was hat das für einen Sinn? Du konntest keinen Fuß mehr fassen in irgendeinem Radiosender, weil die SZ zum Beispiel Sachen über dich berichtet hat. Ich wäre rechts, also ich ganz profan gesagt, ja, rechtspopulistisch haben sie ja immer geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich habe mich sonst nie für Politik interessiert, ja, aber seit ich German History 2 produziert habe, wo man mich vorher im Prinzip noch gewarnt hat und gesagt hat, wenn du das produzierst, da wussten die noch gar nicht, was da drin vorkommt, dann kannst du nicht mehr für uns arbeiten. Ja, aber so ist es halt. Deswegen habe ich mir gesagt, ich muss jetzt einfach mal ein paar Worte sagen. Also es gehört einfach dazu, dass ich ein normaler Bürger, der sich hier in seinem Land wohlfühlt, ja, dass er auch mitbestimmen darf. Ja, klar gehe ich zur Wahl. Ich bin noch nie nicht zu einer Wahl gegangen. Ich habe jede Wahl mitgenommen. Aber für mich ist es eben wichtig, dass jeder Bürger aus der Reserve jetzt mal rauskommt, den Mund auch mal aufmacht, ja, und mitmacht. Weil sonst enden wir im Chaos und dann werden wir alle im Regen stehen, zusammen mit der Presse.
Hier steht dieses trojanische Pferd. Was symbolisiert das für dich?
Also das trojanische Pferd selber. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nichts vermengen. Ja? Andere wollen es wieder so sehen, dass es ein Trojaner ist, der eingeschleust wird und dann irgendetwas vernichtet. Das ist nicht unsere Intention, sondern wir sehen es aus den Stadtmauern heraus. Wir befinden uns in Troja und sehen da draußen etwas, was uns vielleicht bedrohen könnte. Aber das ist eigentlich gar nicht der Sinn der ganzen Sache, sondern der Priamos, der war König von Troja. Ja? Und er war König, demzufolge war er auch Diktator. Und das ist eben das Ding. Ja? Damals konnten die Trojaner nicht mitbestimmen, aber wir können heute bestimmen, was mit unserem Land, mit unserer Kultur passiert. Wir wollen Mitbestimmung. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Das ist die Intention.
Du und ich, wir sind wahrscheinlich aus einer Zeit, wir haben die DDR noch miterlebt. Und ich glaube, es ist keiner, der widerspricht, dass die DDR eine Diktatur war. Wo sind wir denn jetzt?
Also, es ist sehr schwierig. Ne? Ist es denn schon eine Diktatur, wenn Politiker einfach das machen, was ihnen gar nicht gesagt wurde? Wir sind das Volk, wir sind Auftraggeber für die Politik. Ja? Das Grundproblem ist, dass wir unser Vertrauen geben, und zwar mit dem Abgeben unserer Stimme über 5 Jahre oder 4 Jahre. Ja? Und wir können dann nicht reklamieren. Das ist doch unser Problem. Ja? Wir werden es nicht ändern können, aber vielleicht sollten wir demnächst bei den nächsten Wahlen mal ein bisschen genauer hinschauen. Und wir müssen Strukturen schaffen, wo wir solche Sachen, wie sie jetzt hier passieren, also Alleingänge von der Bundeskanzlerin, dass wir sowas unterbinden können, mit Volksentscheiden, was weiß ich, bei existenziellen Sachen, das ist ganz wichtig.
Alles klar, ich würde sagen, vielen Dank und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit, schön, dass du hier bist und dass du an dieser Aktion teilgenommen hast. Also, Dankeschön.
Dankeschön, kommt gut nach Hause und spannt mal einen Schirm auf für den Kameramann, guck mal, der ist völlig durchnässt hier. Tschüss.
Ich wurde für mich sozusagen, es war nie wieder möglich, als Radiomoderator irgendwo Fuß zu fassen. Logisch, kein Sender stellt jemand ein, der wegen angeblich sinkender Einschaltquoten gekündigt wurde und von der Presse als rechtspopulistisch dargestellt wird.
Ein regionaler Fernsehsender versuchte es dennoch mit mir. Happy Vibes TV brachte Einschaltquoten zwischen 240.000 und 280.000. Jedoch fand sich kein Sponsor. Überall dieselben Aussagen. Wir lieben dich, Happy Vibes, und stehen auf deiner Seite. Wir denken genauso wie du, aber wir haben Angst vor Übergriffen. Was ist eigentlich rechts und wer bestimmt, wer rechts ist? Die Bezeichnung rechts und links gehen ja eigentlich auf die traditionelle Sitzordnung der Parteien in den Parlamenten zurück. Aus Sicht des Parlamentspräsidenten sitzen natürlich links die Leute, die links orientiert sind, ja, und rechts die konservativen Parteien. Konservativ hat heute jedoch nichts mehr mit rechten Gedankengut des Nationalsozialismus zu tun. Konservativ kommt von dem lateinischen Wort conservar, was übersetzt bewahren heißt. Bewahren wir uns nicht alle unsere Werte wie Menschlichkeit, Toleranz, Familie, Strebsamkeit, Heimat und das Wichtigste, Ehrlichkeit. Diese Ehrlichkeit heute offen zu zeigen, wird einem immer schwerer gemacht. Mittlerweile erleiden Tausende dasselbe Schicksal wie ich, die auf Missstände in unserem Land hinweisen. Sie werden einfach als rechts stigmatisiert. Kein Tag vergeht, wo im TV nicht mindestens 5 Dokumentationen oder Filme über das Dritte Reich laufen. Durch diese jahrzehntelange Erziehungsarbeit der Medien ist es gelungen, dass wir Menschen, die den Krieg nicht miterlebt haben, verstanden haben, welche Kriegsverbrechen das Dritte Reich begangen hat. Niemand möchte, dass so etwas je wieder passiert. Aber was hat diese Erziehungsarbeit denn bewirkt? Kein Mensch möchte nur im Entferntesten mit dem Nationalsozialismus auf eine Stufe gestellt werden, klarer Fall. Und kein Mensch möchte mit jemandem verkehren, der auf diese Stufe von irgendwelchen Leuten gestellt wurde. Inzwischen nutzt man diesen Erziehungserfolg, um auf Menschen oder um auch auf Menschen mit Meinungen, die nicht ins gewünschte Bild passen, sie auszuschalten. Einfach mal weg vom Fenster. Dadurch entsteht eine Art Selbstzensur in der Bevölkerung. Man traut sich doch gar nicht mehr zu sprechen, so wie man denkt. Aber dann darf sich die Politik auch nicht wundern, dass die Leute an der Wahlurne so handeln, wie sie es nicht geplant haben. Wenn ihr wüsstet, mit wie vielen Menschen wir im Vorfeld unserer Kunstaktion gesprochen haben, wie viele Menschen und Firmen Geld und Sachleistungen gespendet haben. Wir haben einen unermesslichen Erfolg in der Unterstützung erfahren. Nur das Wichtigste wollen die Menschen nicht. Sie wollen nicht oder dürfen nicht genannt werden. Es ist die Angst. Die Angst vor Personen, die höchst unmoralisch in akribischer Kleinarbeit dafür sorgen, dass Menschen, die frei ihre Meinung äußern, stigmatisiert werden. Manche solche Menschen machen das aus Überzeugung? Oder sind da nicht die 25,5 Millionen Euro schweren Fördertöpfe der Bundesregierung schuld, die an 195 Vereine im Kampf gegen rechts ausgeschüttet werden? Gibt es solche Fördergelder auch im Kampf gegen Linksextremismus? Kontrolliert, wer als rechts bezeichnet und bekämpft werden darf. Demokratie, Leute, kennt keine Angst. Entweder wir gehen alle fair miteinander um oder das Boot der Demokratie kentert. Was führte denn zu dieser unerträglichen Situation, zu dieser Spaltung der Gesellschaft? Ist es nicht die Ignoranz der Politik, auch Andersdenkende zu akzeptieren? Wenn wir in den Supermarkt gehen, schauen wir auf die Rückseite eines Produktes und wenn uns der Inhalt gefällt, dann kaufen wir das Produkt. Wenn es nicht hält, was es verspricht, reklamieren wir es. Produkthaftung ist gesetzlich bis ins kleinste Detail in Deutschland geregelt. Wenn ich zur Wahl gehe, schaue ich mir den Inhalt einer Partei an. Dann mustere ich den Kandidaten von oben bis unten und wenn ich von seiner Ehrlichkeit und den Inhalten überzeugt bin, wähle ich das politische Produkt. Wenn die gewählten Politiker jedoch Entscheidungen treffen, die sie so nicht im Wahlprogramm aufgenommen haben oder nicht halten, was sie versprechen, haben wir als Bürger dann das Recht zu reklamieren? Nein, haben wir nicht, weil wir haben unsere Stimme leider für einen längeren Zeitraum abgegeben. Egal, was Politiker unternehmen, wir haben sie legitimiert mit einem riesen Vertrauensvorschuss. Doch müssen wir es in einer stabilen Demokratie hinnehmen, dass Versprochenes nicht eingehalten wird? Dass eine Kanzlerin bei wichtigen Entscheidungen nicht einmal mehr das Parlament fragt? Egal ob Klimapolitik, Griechenland oder eben die Flüchtlingskrise. Die Flüchtlingskrise ist nun mal das Thema, was die Gemüter am meisten bewegt und die größten Veränderungen für unser Land und für die Bevölkerung mit sich bringt. betrachten wir die Entwicklung unserer Zeit einmal von oben und nicht nur in unserem Dunstkreis um uns herum und versuchen zu verstehen, warum dies in Europa und Deutschland passiert. Am 17. März 2000 gab die UNO den Remigration Act, eine Analyse zur Bestandserhaltungsmigration, heraus. Diese kann man jederzeit heute noch auf der UNO-Seite nachlesen. Der Begriff Bestandserhaltungsmigration bezieht sich auf die Zuwanderung aus dem Ausland, die benötigt wird, um den drastischen Bevölkerungsrückgang, das Schrumpfen der erwerbstätigen Bevölkerung sowie die allgemeine Überalterung auszugleichen. In Deutschland zum Beispiel brauchen wir 498.000 Zuwanderer pro Jahr seit 2000, pro Jahr, damit wir überhaupt überleben können. Von diesem Umstand hat die Politik also schon vor 18 Jahren Kenntnis gehabt und hat nicht mit einer gesunden Familien- und Einwanderungspolitik gegensteuert. Warum wurde denn nicht damals schon alles gefördert, was Geburtenraten bringt? Warum wurde die Familie, die kleinste Zelle der Gesellschaft, nicht mit der Priorität behandelt, die ihr gebührt, da nur sie das Überleben der Gesellschaft sichert? Warum wurde die Priorität lieber auf alles gelegt, was zwar menschlich nachvollziehbar ist, aber keine Kinder produzieren kann? Warum wurde nicht eine zielgerichtete Einwanderungspolitik betrieben, in der die Wirtschaft, nur die Wirtschaft, Bedarf anmeldet und Fachkräfte dann mit staatlichen Programmen gezielt angeworben werden? Warum konnte man den Bevölkerungsrückgang nicht auch mit Innovationen und Hightech entgegensteuern, also fehlende menschliche Arbeitskräfte durch Automatisierung ersetzen? Wir hatten doch Zeit, verdammt nochmal. Und warum wurden wir, die normale Bevölkerung, nicht mit der nötigen Intensität darüber unterrichtet? Schließlich ist das Problem ja für uns existenziell, für unser Land existenziell. Und da sind wir wieder beim Vertrauen. Entsprechende Maßnahmen hätten wir bereits im Jahr 2000 von den Politikern erwartet. Jetzt ist es zu spät dafür. Oder auch nicht. Der arabische Frühling und die Beseitigung der dortigen Diktaturen produzierte Flüchtlingsströme und öffnete auch Fluchtrouten für die Ärmsten der Welt. Für Politiker war, so könnte man denken, dies die einzige Möglichkeit, um das Ruder des Bevölkerungsrückganges rumzureißen. Flüchtlinge gilt es zu beschützen, unterzubringen, zu verpflegen und sie dann nach Befriedung der Kriegsgebiete wieder in die Heimatländer zu entlassen, damit sie dort das Land wieder aufbauen können. So wie es das Grundgesetz und die internationalen Vereinbarungen vorsehen. Doch die Politiker, die setzen ja lieber auf unkontrollierten Zustrom und dauerhafte, komplette Integration aller Flüchtlinge und Migranten als Heilmittel für das Stoppen des Bevölkerungsrückgangs. Ein solches Sozialexperiment, was unser ganzes Leben und unsere Kultur verändert, sollte doch aber bis ins Letzte durchdacht, geplant, kommuniziert und vor allem demokratisch legitimiert und zur Abstimmung gebracht werden. Und wenn die Ursachen für den Bevölkerungsrückgang nicht bekämpft werden, beseitigt man das Problem des Schrumpfens der Bevölkerung dennoch langfristig nicht. Warum fehlt uns denn der Nachwuchs? Weil die Rahmenbedingungen, Kinder in diese Welt zu setzen, nicht ideal sind. Enorme Belastungen für jede Familie mit Kindern. Da rede ich nicht nur von Kindergartenplätzen, es fängt beim ganz Kleinen an. Für Hunde- und Katzenfutter bezahlt man 7% Mehrwertsteuer, für Babynahrung 19%. Diese Rahmenbedingungen verändern sich aber nicht und gelten in naher Zukunft auch für alle integrierten Personen. Wenn diese zunächst genauso behandelt werden wie wir, dann haben wir dasselbe Problem nämlich in 20 Jahren wieder. Oder mit einer Metapher zu sprechen. Wenn ich Wasser koche und es verdunstet mir einen Großteil durch große Energiezufuhr, löse ich das Problem nicht, dass ich Wasser nachgieße, sondern nur dadurch, dass ich die Wärmezufuhr drossle und somit kein Wasser mehr verdunsten kann. Ich muss also die Rahmenbedingungen ändern. Oder es geht am Ende um ein viel größeres, kaum zu glaubendes, gewaltiges Experiment, das gut geplant ist und sich auf nationaler Ebene gar nicht mehr demokratisch legitimieren lässt. Ein regierbares, geeintes Europa ist nicht möglich, wenn das eine Land arm und das andere Land reich ist. Die armen Länder auf das Niveau der reichen Länder zu heben, ist nicht realisierbar. Das Niveau der reichen Länder auf die Armen anzupassen, ist bereits voll im Gange. Als Kinder haben wir so gern gepuzzelt. Mit Freude, Scharfsinn und Verstand fügten Teilchen aneinander, bis das Ganze wir erkannt. Jetzt, wo wir erwachsen sind, scheint das Interesse ganz zu schwinden. Ob aus Angst oder Bequemlichkeit oder auch aus anderen Gründen. Jetzt, wo es so nötig wäre, das große Ganze zu erkennen, ist es dringlich umso mehr, die Sache sich mal zuzuwenden. Drum Ohren auf, denn jedes Wort als Puzzleteil am richtigen Ort lässt uns der mächtigen Plan erraten und so vor Schlimmeren bewahren. Sei wie ein Kind und tu nichts lieber. Ohren auf und puzzle wieder. Danke.
Sie heute hier auf der Rede Veranstaltung gesprochen?
Ganz allgemein, weil es notwendig ist, dass wir kritische Meinung äußern zur gesellschaftlichen Situation. Und das Symbol des trojanischen Pferdes war mir sehr angenehm oder wichtig, weil da etwas deutlich wird, ein Zusammenspiel von List und Naivität. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft wieder eine wichtige Situation. Ja? Wir sind zu naiv.
Und was ist dann die List?
Ja, die List hat, dass etwas den Menschen eingeredet wird, dass der Eindruck erweckt wird, es geht alles so weiter, Politik sei alternativlos, es gibt keine Probleme, wir schaffen das. Der Eindruck erweckt wird, es ist alles gut und bleibt gut und wir schaffen das, um im Grunde genommen die vorhandene reale Beunruhigung der Menschen damit zu betäuben. Ich habe ja, diese Politik ist für mich wie ein Opium fürs Volk. Ja? Ja. Es gibt Riesenprobleme, die müssen angesprochen und angepackt werden und nicht so tun, als gäbe es das alles nicht. Es gäbe keine Migrationsprobleme, es gäbe keine Integrationsprobleme, es gäbe keine Finanzprobleme, keine Euro-Probleme und so weiter.
Sehr schön. Und was nochmal speziell bedeutet das trojanische Pferd für Sie? Was ist das für ein Symbol?
Na, für mich ist das ein Symbol des Zusammenspiels von List und Naivität. Ja? Also, dass Menschen, die nicht auf direkten Kontakt und Kampf wie die Griechen damals, eine List erfinden, um den Stärkeren, der nicht zu besiegen war, dann doch noch zu übertölpeln. Und die Trojaner, die so naiv waren zu glauben, ja, wir haben jetzt gewonnen und das ist möglicherweise nur ein Geschenk an unsere Göttin Athene und so, die überheblich waren in ihrem Siegesbewusstsein. Und ja, Überheblichkeit macht blind und dumm. Ich glaube, das ist auch unsere Situation, dass wir in unserer Gesellschaft eine narzisstische Überheblichkeit haben und wir seien unverwundbar und verletzbar und dabei gärt es in der ganzen Gesellschaft.
Ja. Sind Sie zufrieden damit, wie viele Leute hier heute erschienen sind?
Ja, das ist eigentlich, interessiert mich nicht so sehr, ob 5 Leute oder 50 oder 500 Leute. Das Wetter war nicht so günstig, ich denke, da wären mehr gekommen. Wichtig ist überhaupt, dass man sich äußert, dass man sich zeigt, dass man die kritische Reflexion, das Nachdenken, die Diskussion anregt. Und also da bin ich zufrieden. Es ist genug, denke ich, aufgenommen worden, von den Medien zur Geltung genommen worden. Also, ja.
Ganz kurz noch, Sie haben von der Spaltung zwischen rechts und links gesprochen. Und dass diese Spaltung dazu führt, dass man nicht den wahren Feind erkennt, dass der vielleicht von oben kommen könnte. Können Sie noch kurz dazu noch etwas sagen?
Ich antworte mit einem Gleichnis, da wird es am leichtesten verständlich. Ich bin Therapeut und weiß in Familien, dass Geschwister häufig untereinander sich bekämpfen und verfeindet sind. Und die haben eigentlich nicht wirklich was gegeneinander, aber sie sind immer leidend, gemeinsam unter ungenügenden Eltern, schlechten Eltern. Ja? Und statt sich zu verbünden und gegen die Eltern anzutreten und sagen, hier, ihr seid nicht in Ordnung, bekämpfen die sich und versuchen auf diese Weise auch unfair irgendwie mehr Vorteile oder Gunst zu ergattern. Ja? Und diese Situation, dieses Bild habe ich in unserer Gesellschaft, ja? Dass wir uns zunehmend vielleicht auf der Straße feindselig begegnen, meinetwegen links oder rechts oder noch ganz andere Gruppen, um zu verhindern, dass wir gemeinsam erkennen, diese Gesellschaft ist in einer Krise und wir müssen sie gemeinsam verändern. Keiner weiß wie noch, aber wir brauchen Ideen. Wir müssen uns deshalb nicht bekämpfen, sondern zusammensetzen und die unterschiedlichen Ideen, da ist doch nicht von vornherein einer nur richtig und der andere nur falsch, ja? Das zusammenzutragen, das ist mein Anliegen und meine Absicht.
Vielen Dank für dieses erkenntnisstiftende Gleichnis. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Weg nach Hause.
Danke.
Vielen Dank.
Danke.
Wie war es 1989, als die Ostdeutschen, angeführt von wenigen, auf die Straße gingen, um Rechtsstaat, Demokratie und Freiheit einzufordern? Damals versuchten die SED-Machthaber, die Bürger zu täuschen, gaukelten ihnen vor, plötzlich in einen Dialog eintreten zu wollen, den sie 40 Jahre verweigert hatten. Es gab kein Recht in der DDR. Die Bürger waren der Willkür des Staates ausgeliefert. Dieses Recht erkämpften sie 1989 mit Mut und großer Zivilcourage selbst. Und sie verstanden, was vielen Westdeutschen heute noch nicht bewusst ist. Freiheit heißt nicht, dass man alles tun kann, was man will, sondern dass man nicht tun muss, was man nicht will. Die Bürger wollen nicht. Die Bürger wollen nicht auf den unter Leid und Repression errungenen Rechtsstaat verzichten und auch nicht auf gesicherte Grenzen und auch nicht in der Herrschaft des Unrechts leben, denn das hatten sie bereits. Das aber will die heutige politische Elite nicht wahrhaben. Die Mehrheit lebte jahrzehntelang im Wohlstandsdeutschland, wo man Revoluzzer sein konnte, aber kein Revolutionär sein musste. Sie jubelten die DDR zum besseren deutschen Staat hoch, der den Ostdeutschen als Strafe für Auschwitz zugemutet wurde, in dem sie ja selbst nicht leben wollten. Sie fühlen sich heute in ihrer Arroganz der Macht unangreifbar und verhalten sich auch so, weil sie in geschützten Arealen leben, ihre Kinder Privatschulen besuchen und sie selbst hochdotierte Posten bekleiden. Sie lassen sich nicht von ihrem Projekt Relocation und Resettlement, Migrantenan- und Umsiedlung, abbringen, das auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Schon gar nicht von Ostdeutschen und erst recht nicht vom gemeinen Volk, das Gabriel als Pack und Maas als Nazis in Nadelstreifen titulierte. Gauck hatte in der ARD erklärt, die Eliten sind im Moment nicht das Problem, die Bevölkerungen sind das Problem. Plötzlich schafft es eine Gruppe couragierter Bürger aus Ost und West, mit der Forderung nach Schließung der Grenzen eine Massenbasis herzustellen und mehr als 100.000 Bürger zu mobilisieren. Ich glaube, es sind jetzt 130.000. Schon die 2018 Unterschriften bis zur Öffnung für alle erregten so viel Aufsehen, dass Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung nicht mehr schweigen konnten. Namen, Rang, Qualifikation der Unterzeichner belegen, dass es sich nicht um dumme, abgehängte Wendeverlierer aus Dunkeldeutschland handelt. Damit bezieht die breite Protestbewegung des Bildungsbürgertums das Bildungsbürgertum ein, dem man keine Modernisierungsängste andichten kann. Nun hat das gemeine Volk durch seine fehlende Einsicht aber endgültig das Vertrauen der herrschenden politischen Klasse verloren. Und deshalb beginnt eine mediale Hatz auf diejenigen, die das Spiel der Mächtigen durchschauen. Die politisch Herrschenden verfolgen, diffamieren, beschimpfen alle, die sich ihnen in den Weg stellen. Es sind nur unterschiedliche Formen, mit denen versucht wird, den Widerstand zu brechen. Entweder wird derjenige in die rechte Ecke gestellt oder als Idiot bezeichnet oder als bitter oder als gestrig. Die Zahl der Etiketten ist vielschichtig. Es sind nur die Formen, mit denen man versucht, die Widerständler mundtot zu machen. Lückenpresse und gebührenfinanzierte Staatsmedien tun alles, um die öffentliche Debatte um offene Grenzen oder den Islam einzuschränken. Wichtige Nachrichten erfährt man nur noch aus wenigen deutschen und Schweizer Medien. Die Aufmerksamkeit wird auf Triviales gelenkt. Staatliche Propaganda ersetzt Informationen. Der geschulte Ostbürger fragt sich inzwischen bei jeder Nachricht: Erstens, stimmt das? Und zweitens, wem nützt das? Welche trojanischen Pferde will die Machtelite uns wieder unterjubeln? Also nochmal, der geschulte Ostbürger fragt sich inzwischen bei jeder Nachricht: Erstens, stimmt das? Und zweitens, wem nützt das? Welche trojanischen Pferde will die Machtelite uns wieder unterjubeln? 1989 im Kampf gegen die SED hielten wir Kerzen in den Händen, keine Waffen und keine Messer. Wir trugen gleichzeitig die Tradition des Prager Frühlings von 68 weiter. Die Tradition von Gewaltlosigkeit, Argument, Gegenargument und Debatte. Wir lehnten die Auftrittsweise der West-68er ab. Ihre Gewalt, denken wir an Joschka Fischer, ihr Freunddenken, ihr Niederschreien der Andersdenkenden, ihre Diffamierungen. Genau wie 89 versucht eine gewaltlose Kunstaktion in Dresden heute eine offene gesellschaftliche Debatte ohne Diffamierung Andersdenkender anzustoßen und damit diese Tradition wieder zu beleben. Das Kunstobjekt Trojanisches Pferd ist Mahnung und Warnung zugleich. Es steht erstens für den mühsam erstrittene Demokratie, zweitens für den Rechtsstaat, den wir in der DDR schmerzlich vermissten, denn nur er, der Rechtsstaat, schützt die Bürger vor der Willkür des Staates. Drittens für die Freiheit der öffentlichen Rede und das Versammlungs- und Demonstrationsrecht. Kurz für das Grundrecht, das nicht verhandelbar ist. Und als letztes, es ist Ausdruck von Mündigkeit eines ostdeutschen Bürgertums, das stolz auf die einzige, selbst errungene und gelungene deutsche Revolution ist. Lasst uns darauf stolz sein.
Hallo Sascha hier für Eingeschenkt TV mit dem Organisator des gesamten Projektes hier, des Trojanischen Pferdes. Könntest du dich bitte kurz vorstellen?
Also ich bin der René Jahn und ich hatte irgendwann letztes Jahr die Idee, mit dem Trojanischen Pferd in Verbindung zu den Entwicklungen in unserem Land, die gewisse Parallelen zu dem Trojanischen Pferd herstellen aus meiner Sicht. Habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen und wir sind dann letzten Endes im Januar diesen Jahres ein Organisationsteam von 28 Leuten geworden, aus allen Schichten der Gesellschaft in Dresden. Jeder hat seine Aufgabe gehabt bei dem Projekt. Es gab ein Bauteam, es gab Leute, die sich um die Genehmigung gekümmert haben, um die Intention, um den Schriftverkehr mit dem Ordnungsamt, mit den Ämtern und so weiter. Wir haben die Facebook-Seite gebaut, wir haben verschiedene andere Aktivitäten gemacht, um dann eine Woche vorher medial herauszugehen und unsere Intention zu verbreiten. Wir haben mittlerweile wahnsinnig viele Unterstützer hier in der Stadtgesellschaft in Dresden, aber auch überregional, die die Idee sehr, sehr gut finden. Man hat sie auch heute aufgrund des Medienaufkommens heute hier gemerkt, dass ein großes Interesse besteht. Und wir sind halt der Meinung, dass die, besonders die etablierten Parteien, den Kontakt zum Bürger, der gerne mitbestimmen möchte, komplett verloren hat. Und daran arbeiten wir, dass es eben wieder anders wird. Wenn es nicht anders wird, müssen wir uns selber engagieren.
So ein Projekt ruft doch sicher auch Leute auf den Plan, die dagegen sind. Habt ihr viel Gegenwind bekommen?
Wir haben im Vorfeld von Aktivus, das ist der Verein von Herrn Hattke hier in Dresden, von denen ich auch selber lange Zeit nichts gehört habe. Es rief natürlich, weil es verschiedene Blickwinkel gibt zum Trojanischen Pferd. Man kann natürlich auch unter einem anderen Blickwinkel das völlig anders definieren, als wir das eigentlich wollen. Aber wir wollen natürlich einen Diskurs hier in der Stadt haben. Wir wollen auch mit den Leuten reden. Und natürlich ruft das immer Gegner, politische Gegner auf den Plan. Aber damit können wir leben, das ist auch gewollt.
Okay. Wie lange steht jetzt dieses Kunstwerk hier? Wie lange können die Menschen noch hierher kommen und diskutieren?
Das Pferd, wir haben das heute ab um 12 hier die Aktionsfläche aufgebaut, das Pferd ab 15 Uhr. Das Pferd wird noch bis Montagabend 21 Uhr hier vor Ort sein. Wir wollen natürlich, das Wetter wird ja Gott sei Dank in den nächsten Tagen viel besser. Wir wollen natürlich mit vielen Dresdnern, mit vielen Gästen der Stadt diskutieren über die Intention, so viel wie möglich Leute erreichen. Und natürlich ist es so, dass das Pferd nicht nur für Dresden gedacht ist. Es soll so sein, dass das Pferd wirklich in anderen deutschen Städten steht und eben auch dort zum Diskurs beiträgt und die Politik wachrüttelt, dass hier in diesem Land gewaltig was verkehrt läuft.
Also habe ich das richtig verstanden, das wird wie eine Art Wanderausstellung?
Es soll eine Art Wanderpferd werden.
Wanderpferd, genau,
richtig, ja. Ja, so soll es sein. Ja.
Wenn jetzt Leute aus anderen Städten Interesse haben, dass das gerne in ihrer Stadt auftaucht, das Pferd, wie können sie sich am besten an euch wenden?
Das Beste ist im Moment noch über eine Facebook-Seite, eine Internetseite. Das ging alles nicht so schnell, ja, weil wir auch alle arbeiten. Das Beste wäre, Kontakt aufzunehmen, eine Nachricht zu schreiben über unsere Facebook-Seite. Das ist die Facebook-Seite Kunst ist frei, das trojanische Pferd. Und dort wäre es wirklich am besten, eine Nachricht zu schreiben, mit uns in Kontakt zu treten. Und dann können wir gern weiteres abklären.
Okay, ich bedanke mich.
Vielen Dank.
Danke, tschüss.